Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und es ist ein Netzpiloten-Podcast, in dem wir uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen unterhalten über ganz unterschiedliche Themen und versuchen mit diesen Menschen gemeinsam rauszufinden, was in ihrem jeweiligen Themenbereich Technologien eigentlich so ermöglichen. Weil das ist das, was uns interessiert. Es geht immer gar nicht so sehr darum, die Technologie an sich nur zu verstehen. Auch, klar, weil sie ist ja immer ein Mittel, aber sie eben als Mittel zu begreifen und vor allen Dingen über die Möglichkeiten zu sprechen, die man damit hat. Weil da wird es halt spannend, auch für jedermann. Weil dieser Podcast richtet sich ja gar nicht nur an die Voll-Techies, die irgendwie alles verstanden haben, sondern an wirklich jeden, weil Technologie findet ja in unser aller Leben statt und auch in ganz vielen Lebensbereichen. Und diese Woche haben wir mit einem super interessanten Typen gesprochen, oder habe ich mit einem super interessanten Typen gesprochen, nämlich Alex Jacobi. Der hat ganz viele verschiedene Firmen, drei an der Zahl tatsächlich. Der macht so Audioproduktion, der hat eine Podcast-Plattform entwickelt oder dessen Firma hat eine Podcast-Plattform entwickelt und der hat die Firma With Love and Data, wo es um die Verknüpfung von Kreativität und Audio mit Daten geht. Das ist super spannend alles. Er erklärt das im Podcast gleich auch alles nochmal en Detail. Aber bei ihm ist halt auf jeden Fall sehr auffällig, dass so zwei Themen ihn sehr stark dominieren. Das ist einmal die Tatsache, dass er immer um das Thema Audio kreist, was einfach an seinem Background liegt. Er hat lange als Tonmeister gearbeitet und Musik produziert. Aber eben auch so dieses Thema Datengetriebenheit und dabei aber die Kreativität irgendwie nicht außen vor zu lassen. Also das, er hat das zum Beispiel ein Beispiel auch im Podcast genannt, dass es einfach darum geht, zum Beispiel so Bauchentscheidungen sind was Gutes, aber es ist doch schlauer, wenn man sich auf das Bauchgefühl seiner Zielgruppe verlässt und dafür nutzen die dann Datenmodelle und Machine Learning, um das eben möglich zu machen. Das ist super spannend und das hört sich jetzt erstmal, glaube ich, sehr technisch an, ist es aber gar nicht. Alex ist auf jeden Fall ein spannender Typ, weil der irgendwie eine coole Vita hat und auch einfach einen coolen Ansatz an Sachen ranzugehen. Also er ist sehr eben, er ist auch sehr diese Verbindung zwischen einem sehr kreativen Anteil in ihm und dann aber auch einem sehr wissenschaftlich-technischen Anteil in ihm. Und das verbindet er eben ganz cool. Und das finde ich immer sehr beeindruckend, weil auch ich finde, und das finden wir generell auch, dass sich ja Kreativität und Technik absolut nicht ausschließen, sondern sogar ja Hand in Hand gehen können. Und da haben wir so ein bisschen drüber geredet. Wir sind auch ein bisschen abgeschweift und haben einfach irgendwie ein ziemlich angeregtes, fast schon ein bisschen wildes Gespräch geführt, wo wir uns einfach fast schon so ein bisschen überschlagen haben. Hat ganz viel Spaß gemacht, mich mit Alex zu unterhalten. Und war auf jeden Fall eine tolle Folge, die ihr euch auf jeden Fall anhören solltet. Da nimmt man, glaube ich, einiges draus mit. Bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, möchte ich nochmal auf die Netzpiloten Creative Tech Season aufmerksam machen. Ich weiß, das habe ich auch schon in den letzten Folgen getan. Ich finde es aber nach wie vor eine ziemlich coole Sache. Die haben wir gemeinsam mit Gigabyte, einem Hardwarehersteller, gestartet. Und die Idee dieser Creative Tech Season ist, dass wir sagen, es wird jetzt dunkel, es ist Winter, der Lockdown, wir sind viel drin, wir sitzen viel vor unseren Bildschirmen. Dann nutzen wir diese Zeit doch und machen was Tolles. Und Technologie bietet eben ganz viele tolle kreative Möglichkeiten, damit tolle Projekte umzusetzen. Und da wollen wir sozusagen so ein bisschen unsere Erfahrung und unsere Expertise teilen. Ihr findet auf netzpiloten.de momentan viel so zum Thema verschiedene Projekte wie Coding, Game-Entwicklung, Illustration, wie mache ich das, was brauche ich eigentlich für diese Geschichte und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele spannende Artikel und Anleitungen, Tutorials, Tipps, Tricks, Inspiration in die Richtung kreatives Tech, könnte man sagen. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, das hat wirklich viel Spaß gemacht, auch das Ganze zu erstellen. Also die ganze Redaktion ist da total drin aufgegangen, weil alle auch so ein bisschen ihre privaten Tech-Hobbys mit einbringen konnten, was natürlich irgendwie immer cool ist, wenn man so das, was einen eh schon so doll beschäftigt, auch noch dann in Artikel bringen kann. Wir verlinken euch in den Shoutouts auch den Übersichtsartikel. Da findet ihr dann nochmal eine kurze Beschreibung darüber, was das eigentlich ist, diese Creative Tech Season. Und dann darunter eine Übersicht mit den Artikeln, die wir bis jetzt geschrieben haben. Da werden, wie gesagt, bis Ende Dezember noch ein paar mehr kommen. Wir werden auch mit ein paar Experten sprechen, die eben auch kreativ arbeiten. Schaut euch das Ganze an und schaut euch auf jeden Fall auch mal Gigabyte an. Besonders für Kreative unter euch kann ich das Aero empfehlen. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ist ein Notebook, das, ja, man könnte sagen, ist eigentlich eine Alternative zum MacBook Pro. Weil lange wurde ja das MacBook so als das Notebook für Designer gehandelt. Und ich persönlich finde und wir auch alle in der Redaktion finden, dass das Aero durchaus eine Konkurrenz dafür sein kann. Vor allen Dingen, wenn man eben keine Lust hat, nur auf macOS zu arbeiten. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich entlasse euch in die Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen, Alex Jacobi. Schön, dass du da bist.
Hey Mann, vielen Dank.
Ja, ich freue mich total. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen im Vorfeld gequatscht und gemerkt, dass wir die ein oder andere Gemeinsamkeit in unseren Persönlichkeitstypen haben feststellen können. Deswegen auf solche Gespräche freue ich mich immer ganz, ganz doll.
Ja.
Aber bevor wir jetzt so richtig einsteigen, geht's dir soweit gut? Ist ja irgendwie gerade schon wieder eine bisschen komische Zeit. Ist alles okay?
Es ist vielen Dank der Nachfrage. Es ist alles okay, mir geht's gut, bin gesund, meine Familie und meine Lieben sind gesund und wir, wie soll ich sagen, wir regen uns über First World Problems auf.
Ja gut, aber ich finde immer, also ich weiß, was du meinst, ich hab das auch oft, aber nichtsdestotrotz,
wenn es
First World Problems sind, darf man dich ja trotzdem auch drüber
alle aufregen. Gesund, Kollegen gesund, wir können im Lockdown weiterarbeiten, also sehr alles, schön. Was man sich wünschen würde.
Das hört sich sehr gut an. Das finde ich nämlich immer wichtig, dass man das am Anfang einmal abklopft. Unser Thema heute ist ja so ein bisschen eigentlich ein Thema, was dich ziemlich stark begleitet, und zwar so die Verbindung aus Kreativität und Tech, beziehungsweise in deinem konkreten Fall sogar noch Kreativität und Data. Aha. Das ist so ein bisschen dein Steckenpferd. Und ich habe mich natürlich im Vorfeld über dich informiert, habe geguckt, was machst du so? Du hast verschiedene Firmen, du bist, das hast du mir auch gerade eben nochmal erzählt, du bist ehemaliger Tonmeister. Magst du mal so ein bisschen zusammenfassen, was du eigentlich tust? Weil ich finde, das ist super beeindruckend und aber auch echt ein bisschen schwer zu greifen an manchen Punkten.
Pass auf, ich versuch's, und eigentlich ist das gar nicht so schwer zu erklären. Also ich glaube, ich bin erstmal Audiounternehmer.
Okay.
So. Also mich interessiert das Thema Audio. Und so mein Why ist, was mich als Person unglaublich tief fasziniert, ist irgendwie die Idee des kreativen Cyborgs. Also ich bin super fasziniert von Kreativität. Ich bin mit ganz viel Kunst aufgewachsen. Ich bin mit Musik aufgewachsen. Ich habe, seitdem ich 5 bin, Klavierunterricht gehabt, auf der einen Seite, und komme auf der anderen Seite aus einem ganz, ganz, ganz wissenschaftlichen Haushalt. Und dieser Gedanke, mit Technologie und Wissenschaft Menschen zu verstärken, das ist was, was mich tierisch fasziniert. So, ich versuche immer zu sagen, so, ich versuche Exoskelette zu bauen, weißt du, so, kennst du das? Wo du so ein Exoskelett hast und auf einmal kannst du, keine Ahnung, mit jedem Arm 400 Kilo heben.
Ja.
So,
ja.
Das möchte ich für kreative Menschen machen. Und das treibt mich total an. Und mein Core-Skill ist Audio, deshalb mache ich es in Audio. Ich könnte es auch in Video machen, aber ich bin einfach nur mal auditiv begabt und nicht visuell begabt. Mhm. So. Und das ist der Grund, warum in Audio. Und relativ einfach, so, das ist der Grund, das ist meine Motivation. Mhm. Und ich habe 3 Companies. Ich habe eine Produktionsfirma, die, ich versuche mal zu erzählen, die ist wie Text-to-Speech, nur mit Menschen. Das ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte.
Okay.
Wir arbeiten in 50 Sprachen, mit Sprechern in 50 Sprachen. Da kommt ein Textkonzept rein und da kommt eine richtig geile Audiodatei raus.
Ah, okay.
So, das machen wir für ganz viele FMCG-Unternehmen, für Nivea, Ferrero, Coca-Cola und frag mich nicht, Podcasts für die Lufthansa und sowas. Ne? Ja. Also im Prinzip auch, ich sag mal, anlassbasierte Kommunikation. Also wir machen jetzt keine Filmvertonung oder sowas, sondern in der Regel bezahlen die Leute, weil sie was zu sagen haben. Und in den allermeisten Fällen wollen sie dann eine Kohle.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt für Tech und Trara ein neues Intro möchte, einen neuen Sprecher, dann könnte ich euch einen Text schicken und dann könntet ihr mir eine Sound, also dann könntet ihr mir das produzieren mit einem professionellen Sprecher.
Exakt
und dann,
das. Exakt
ja,
das.
Okay.
Exakt ja. Das. So. Und das ist eigentlich ein relativ einfaches Business. Das zweite Business, das ich habe, ist With Love and Data. Und das ist im Prinzip ein Consulting-Unternehmen.
Okay.
So, das ist ein Consulting-Unternehmen. Und da haben wir so eine Idee, die nennen wir Ideas Beyond Our Imagination. Und die Idee ist eigentlich total simpel. Wenn du kreativ arbeitest als Mensch, ne?
Ja.
Dann verlässt du dich in der Regel auf dein Bauchgefühl. So, weil dein Bauchgefühl versteht ja viel mehr, als du rational nehmen kannst. Nur hast du als kreativer Mensch immer ein Problem, wenn dein Bauchgefühl nicht kompatibel zu dem der Zielgruppe ist.
Mhm.
Ich geb dir ein Beispiel. Ich bin tierischer Fan von Hafti. Ich feiere den total. Ich spiele Conan der Barbar, läuft und ich hab Spaß.
Ja.
Wenn ich das jetzt unter ein Commercial haue, sagt mein Bauchgefühl, Alter, geil! Ne? Oder von mir aus hau Jay-Z oder Dre drunter. Das ist aber nicht der Zielgruppe, wenn ich jetzt gerade vielleicht ein Commercial für Hautpflege mache, der gefällt das nicht so. So, das ist jetzt ein sehr profanes Beispiel.
Ja, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst, glaube ich. Aber ja.
Und die Idee, was wir bei With Love and Data machen, ist, dass wir Marktforschung und Neural Nets und eben so AI-Beschreibungsmodelle, oder AI ist ein Scheißwort, maschinelles Lernen, verwenden, um eine Idee dafür zu kriegen, wie andere Menschen das empfinden. Das ist eine Form von Empathie, eine Form von Achtsamkeit in digital. Und dann messen wir unsere Ideen nicht mehr an unserem Bauchgefühl, sondern an dem Bauchgefühl der Zielgruppe.
Ah, okay.
relativ, eigentlich auch relativ einfach.
Ja, okay.
So, wir fragen nicht nur uns, wie findest du das, sondern wir fragen andere Menschen. Jetzt machen wir das etwas schlauer. Wir fragen Menschen nämlich nicht, wie findest du das, sondern wir versuchen das immer im Kontext zu verstehen. Das heißt, wir fragen Menschen eher, würdest du dieses Produkt kaufen?
Ja.
Und dann machen wir 100 Versionen von einem Werbespot. Und dann gucken wir, ob die eine Version die Menschen eher dazu bringt zu kaufen als die andere.
Ja.
So, das ist so eine Sache, die wir machen. Eine andere Sache, die wir ganz machen, die ist irre spannend, ist, mich treibt die Frage um, wie kann ich eine Marke akustisch repräsentieren, wenn das Bild verschwindet?
Okay.
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du kennst so diese Pickup-Riegel.
Ja.
Die haben eine ziemlich geile visuelle Welt mit diesem Gelb und diesen TV-Spots. Und da haben wir uns zum Beispiel die Frage gestellt, wenn die nur in Radio stattfinden, in Audio, auf Voice Assistants oder so, ne? Was muss man tun, um all das, was diese Bilder transportieren, in das Audio mitzubringen?
Ah, okay.
Und das sind Dinge, die wir bei With Love and Data machen. Das heißt, wir haben da ein bisschen erforscht und versucht rauszukriegen, wie klingt Gelb? Simple Frage, wie klingt Gelb?
Ah, und dafür nutzt ihr auch maschinelles Lernen
richtig,
und Data.
Richtig, okay, aber auch Befragung. Also ich finde ja immer, dass maschinelles Lernen und Data Science, das wird dramatisch überschätzt. Also die Leute glauben immer, sobald du ein Neural Net hast, ist die Weltherrschaft unterwegs. Wir von unserer Seite würden eher sagen, wir labeln Sachen.
Also wir
machen so kleine Schildchen irgendwo dran. Und manchmal generieren wir die Labels über Marktforschung, also indem wir Menschen fragen. Und manchmal generieren wir die Labels, indem wir Maschinen fragen.
Ja.
Wenn ich ehrlich bin, ist das total scheißegal, ob das Label von einem Menschen oder einer Maschine kommt. Das Label ist interessant. Und das ist ein major Key Learning für mich gewesen auch, zu merken, okay, scheiß auf AI und frag mich nicht und Deep Learning und alles. Das Label ist das, was du in das Zentrum deines Denkens holen musst. Und das machen wir damit, weißt du? Dann haben wir rausgekriegt, dass es tatsächlich Musik gibt, die Menschen gelb empfinden. Das ist total crazy, aber es ist so. Wir haben Menschen, keine Ahnung, hunderte von Liedern vorgespielt und haben sie gefragt, welche Farbe hörst du? Und dann wird es noch crazier.
Ja.
Dann wird es noch crazier. Dann haben wir die Menschen gefragt, was für Emotionen empfindest du, wenn du diese Musik hörst? Und dann wurde es total geil. Dann konnten wir nämlich zeigen, dass alle gelben Songs ein gemeinsames Set an Emotionen haben. Dass sie immer ähnliche Emotionen erzeugen.
Welche Emotion ist es denn bei Gelb? Weißt du es zufällig?
Pass auf, das ist ein Datenmodell, das besteht aus 50 Emotionen. Ich kann das runterbrechen auf 8. Und es ist nicht eine Emotion, sondern es ist immer interessant. Jede Emotion ist wichtig, egal ob stark oder nicht stark. Also was ich dir aus dem Kopf sagen kann, Freude ist auf jeden Fall was und Aktivierung ist auf jeden Fall was, also Action.
Ja,
so,
das macht
so,
Sinn, ja.
So im Detail kann man das gar nicht so profan sagen, aber Freude und Action waren auf jeden Fall die zwei Kernsachen, die man sieht. So, jetzt gehe ich nicht hin und sage immer, wenn Freude und Action ist, ist es gelb. Deshalb mache ich sofort ganz vorsichtig. Aber gehe einfach davon aus, dass wir so einen Fingerabdruck haben von Emotionen. Und jetzt wird's tot. Das war schon crazy. Aber jetzt wird's noch crazier. Was wir dann zeigen konnten, war, dass wenn Menschen diese Werbespots von Pickup gucken, die dieselbe Emotion empfinden, wie wenn sie die gelbe Musik empfinden. Das heißt, wir konnten auf einmal zeigen, dass das Hören gelber Musik und das Gucken von einem gelben Spot dieselbe Emotion hat, obwohl wir es völlig getrennt voneinander getestet haben. Und haben so gemerkt, okay, es gibt wirklich ein Emotionsset von Gelb.
Ja.
Und auf einmal hast du was total Geiles. Du hast eine gemeinsame Sprache, die medienübergreifend funktioniert.
Ja.
So, und das ist das, was wir bei With Love and Data machen.
Ah, okay. Ja, dann verstehe ich das. Also ich finde aber auch, wo du gerade das gesagt hast mit dem Thema so maschinelles Lernen und das wird immer so ein bisschen überbewertet und im Grunde geht es darum, Dinge zu labeln. Das ist auch was ich ganz oft festgestellt habe, dass Leute oft, obwohl das ja mittlerweile auch echt schon seit ein paar Jahren, also bestimmt schon seit 4, 5 wirklich großes Thema ist, noch nicht verstanden haben, dass das im Grunde das ist. Also es geht ja immer nur darum, zwischen Dingen Zusammenhänge irgendwie herzustellen. Also in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, korrigier mich bitte, wenn es falsch ist, weil du bist definitiv der Experte. Aber wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, ihr habt diese Farbe, ihr habt ein Lied so und dieses Lied wird halt verknüpft mit einer Farbe und dann hat man ja schon das erste Label, also indem man sagt, richtig, okay, so eine Art Musik hat diese Farbe und wenn du dann Menschen fragst, dann hast du ja ein Labeling und das kannst du ja benutzen, um einem Machine Learning Modell irgendwie diesen Zusammenhang beizubringen,
richtig,
oder nicht?
Ganz, ganz, ganz vereinfacht ja. Der Teufel liegt dann höllisch im Detail.
100 pro.
Aber im Prinzip ja, du fragst Menschen und wenn du einen Pool an Antworten hast, der groß genug ist, kannst du eben einen, und auch ein lernender Algorithmus, das ist auch keine Raketenwissenschaft, das gibt es seit 30 Jahren. Es ist jetzt so groß geworden, weil die Rechenleistung auf einmal Sachen ermöglicht, die man früher nicht gemacht hat, weil die Leute einfach keine 3 Jahre auf die Rechnung warten wollten. Weißt du?
Ja.
So.
Ja.
Aber im Prinzip, findest du dann einfach Zusammenhänge und dann lernt dieses Programm, wie ein kleines Kind auch lernt. Und der einzige Unterschied ist eben, dass das Programm nicht lernt, indem eine Programmiererin oder Programmierer sagt, guck mal, so geht das, sondern indem das Programm beobachtet und Zusammenhänge sieht.
Genau.
So. Und das ist weder Magie noch irgendwie teuflisch noch sonst irgendwas, sondern das ist einfach eine Art und Weise, Zusammenhänge zu erkennen.
Ja, in dieser Art, also das ist ja dann schon, das beschreibt ja jetzt auch schon ein Stück weit die Art, wie du so Data und Kreativität irgendwie miteinander verbindest. Also da geht es ja dann auch um, wie würdest du das denn beschreiben? Also welche Rolle spielt denn Kreativität in so einem Machine Learning, Daten, Zusammenhänge erkennen, Fakten?
Tierisch viel. Also, ich glaube, dass Data Scientists extrem kreative Menschen sind, weil du musst ja diese Algorithmen schreiben. Dafür brauchst du Kreativität. Du musst vor allem aber auch einen ganz Teil, und ich muss jetzt ganz vorsichtig auch einen ganz klaren Disclaimer machen, ich bin kein Data Scientist.
Mhm. Ja?
Also ich kann diese Dinge für Nicht-Data Scientists erklären. Ich verstehe das auch bis zum gewissen Maße, aber ich möchte mir nicht anmaßen, jetzt wirklich Data Science zu machen, weil das kann ich nicht, sondern da habe ich Kollegen, denen ich vertraue, die einfach die totalen Cracks sind. So, aber was ich immer wieder sehe, ist, dass ein großer Teil von Data Science ist auch erstmal die Daten aufzuräumen, bevor man sie in eine KI tut, weil eine KI ist dumm wie Brot. Die ist immer, die sieht nur, was du lernst, und der musst du manchmal auch Dinge zeigen, da musst du auch manchmal mit dem Finger drauf zeigen, guck mal hier.
Ja.
So, das heißt, dieses grundsätzliche, ein Data Scientist muss, das sagen wir nicht muss, aber es ist von großem Vorteil, wenn ein Data Scientist sein Datenset versteht. Und mein Kollege Nico, unser Chief Data Scientist, der sagt immer nach dem Motto, Alex, wenn du einen Zusammenhang siehst, dann ist die Chance, dass ich den auch mit Data finde, groß.
Mhm.
So, wenn du gar nichts siehst, dann kann es sein, dass ich was finde, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich was finde, ist deutlich größer. Selbst wenn du ihn mir nicht beschreiben kannst, den Zusammenhang, aber wenn du einen siehst, dann findest du ihn, weil unsere Intuition macht mega gute Data Science.
Ja.
Ja. Ja, ja, und darum geht's so bei With Love and Data, ne? Und ich mache da noch eine dritte Sache, die mindestens genauso spannend ist. Die ist eigentlich viel sozialer, und das ist eine Company, die heißt Sonarbird.
Mhm.
Und mit Sonarbird bauen wir im Prinzip eine Plattform für Podcasts, für große Medienhäuser, die praktisch den kompletten Workflow von ich spreche in ein Mikrofon bis es kommt aus meinem Smartphone raus abbildet.
Ah, okay. Weil das ist ja das, was noch ein bisschen fehlt, muss man ehrlicherweise sagen.
Also. Ja, und das ist so mega nah an meinem Why dran. Also die Data Science Sachen, die wir gerade besprochen haben, das ist alles geil und spannend. Und das ist auch total cool. Aber was ich mindestens genauso spannend finde, ist die Idee, ganz viele Menschen zu enablen, zu podcasten, die es vorher nicht können.
Ja.
So. Und wir haben zum Beispiel bei Sonarbird uns überlegt, wir sind sehr nah an der Zeitungsbranche dran. Und wenn du dir anschaust, wie sehr in der Zeitungsbranche Podcasting noch in den Kinderschuhen ist, ne, das heißt, da werden Formate produziert, da wird ein True Crime Format produziert oder sowas, aber die eigentliche Kernkompetenz und auch der kulturelle Wert von Journalismus, ne, der liegt ja, Lokalzeitung, finde ich, sie haben einen ganz, ganz wichtigen Platz in der Gesellschaft, weil die erzählen die Geschichte, was in deinem Leben und in deinem Umfeld passiert.
Ja.
So. Und Verlage zu enablen, ihre Kernkompetenz, nämlich den täglichen Bericht über das, was sie tun, zu Audio zu bringen, das ist die Mission von Sonarbird.
Ah, ne? Okay.
Und da haben wir uns all das, was wir die Jahre gemacht haben, das Learning aus der Voice-Over-Agentur, die ganzen Learnings über Algorithmen bei With Love and Data, so zusammengepackt, dass es eine Bedienoberfläche ist, die so simpel ist, dass die Leute sagen, wie, und da hast du jetzt ein Jahr für gebraucht, da ist doch nur ein Knopf dran.
Ja. Ja, das finde ich schön, weil das ist ja auch genau das, was du mit diesem Exoskelett-Gedanken sozusagen beschrieben hast, ne? Also, dass es immer darum geht. Und das ist auch das, was uns so als Magazin und auch als Redaktion irgendwie eigentlich, wenn wir uns mit solchen Themen befassen, immer am meisten interessiert, ist halt, klar, es ist immer spannend zu verstehen, wie Technik oder wie Technologien funktionieren. Also, wenn wir es jetzt auf mal Data Science beschränken, zu verstehen, was da passiert ist, vielleicht auch mathematisch zu verstehen oder vielleicht sogar zu wissen, wie man es implementiert. Aber das eigentlich Spannende und vor allen Dingen auch ja für so eine Unterhaltung mit anderen Menschen darüber, die vielleicht aus anderen Bereichen kommen, ist ja immer, was gibt einem das denn jetzt für Möglichkeiten? Was kann man damit denn eigentlich jetzt Cooles machen, ja, wenn du dieses Tool hast, also das so ein bisschen als Werkzeug zu begreifen und als Mittel für etwas Größeres in Anführungszeichen.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Technologie und das ist so spannend, weil wir bei Sonarbird auch wirklich so mit angefangen haben. Das ist, ich bin schon fast wie die Jungfrau zum Kinde zu einer Softwarefirma gekommen, weil du musst dir vorstellen, wir haben jahrelang schon in unserer Voice-Over-Agentur das Problem gehabt, dass wir Zeitzonen versetzt arbeiten. Ja, also wir haben Sprecher in China und wir sind hier im Arsch der Welt in Aachen. Hier gibt es keine 17 chinesischen Sprecher in allen Dialekten.
Komisch.
So, das heißt, ja, komisch. Und wir waren ganz, ganz, ganz früh durch unsere Provinzialität mussten wir global gehen. Die einzige Chance war mit Internet und Technologie. Und auch da wieder nicht, weil wir so tierisch Hipster waren, sondern weil es so oder sterben hieß.
Ja.
So, und dann haben wir das eben so gemacht. Und dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht.
Ja.
Und irgendwann haben wir eben, als wir immer technologischer wurden, uns auch gedacht, hey, lass uns mal selber Tools schreiben. Und wie gesagt, ich bin ja relativ tech-nerdy drauf. Und ich habe dann relativ schnell gedacht, ach, stellst du doch mal einen Programmierer ein oder zwei. So wie eben Tonstudios das
machen. Das so machen, ja.
Naja, und dann haben wir angefangen, uns zum Beispiel die Tools zu schreiben, aber schon vor Jahren, dass du im Browser aufnehmen kannst. Mit der simplen Idee, dann sitzen die Leute, keine Ahnung, zum Beispiel in China, sprechen das ein. Und wenn wir morgens ins Office kommen, macht so plöpp und aus dem Rechner fallen die fertigen Aufnahmen raus.
Ah, das ist cool.
So, das hatten wir uns gebaut.
Ja.
Und dann haben wir wirklich so irgendwie beim Bier abends so gesessen. Und dann, weiß ich nicht, dann kamen die Alexas so langsam raus vor 3-4 Jahren. Ne? Also die waren vielleicht schon vorher da, aber irgendwie kamen sie in unser Leben, sagen wir es mal so.
Ja. Ja.
Und dann haben wir da gesessen. Und ich weiß noch, wie wir da saßen und meinten so, ey, Alter, ich habe eine Idee. Ja, was denn? Ja, warte mal, wir können doch Audio im Browser aufnehmen. Ich so, ja, können wir. Und das Audio liegt doch am Ende auf dem File-Server. Ja, liegt's. Naja, wenn wir da jetzt einfach noch ein XML-Feed vorhauen, haben wir einen Amazon-Client. Oh, geil. Und dann haben wir einfach aus einem Spaßprojekt in 2 Wochen uns so einen Flash-Briefing-Client gebaut. Echt nicht besonders fancy.
Ja.
Ja, und eine Woche später hatte ich irgendwie die Idee und dachte so, stopp mal, also ein Podcast ist auch nichts anderes als ein RSS-Feed mit einem File-Server. So, und dann hatten wir auf einmal hatten wir eine Podcast-Software. Und zwar hatten wir die erste Podcast, also mal abgesehen von Anchor, hatten wir die einzige Podcast-Software, in die du reinreden konntest und das als auf Send gedrückt hast und es kam aus dem Handy raus.
Ja, das ist krass.
Und das hat Leute echt gewowt, bis heute. So dieses Feeling, ich spreche hier was rein, und keine 2 Minuten später macht es in den Feed Ping und ich höre, was ich gesprochen habe. Das ist ein krass geiles Feeling.
Ja. Total.
So. Und das haben wir gebaut, auch wirklich wie so ein Google 20% Projekt. Ohne jetzt groß irgendwie Businesspläne zu machen oder so, sondern ey, einfach weil wir Bock hatten, ganz ehrlich, wir hatten einfach nur Bock auf die Scheiße.
Ja.
So,
ja.
So, dann natürlich muss man als Businessmensch, und ich sag immer, ich habe keinen Bock auf Kohle und bin ich ein Businessmensch, sonst hätte ich nicht 3 Firmen. Nur ich will nicht Geld verdienen, weil ich auf so tierisch viel Geld stehe. Sondern ich will Geld verdienen, weil ich gelernt habe, dass ich Kapital brauche, um große Ideen umzusetzen.
So. Auch wieder die Sache mit der Möglichkeit, die das dann
bringt. Ja, und ein paar Yeezys kaufen soll drin sein ab und zu. So. Aber dann bin ich happy.
Ja.
So ich brauche jetzt irgendwie keinen Porsche Taycan vor der Tür und ein Bentley daneben. Ich habe noch nicht mal ein Auto. Ne? Mir reicht, ich habe ein schönes Cowboy-Bike, das ist tech-nerdy, das reicht mir.
Das ist cool, ja.
Naja, aber pass auf, dann passierte Folgendes und irgendwann merken wir, oh fuck, keiner von uns hat Ahnung, wie man eine B2C-App überhaupt vermarktet. Weißt du, wir sind ein B2B-Business, wir führen uns bei B2B-Summen groß. Ich habe ein unfassbar tolles Team, ne? Wir sind 40 Leute und das sind unfassbar geile Sales-Reps dabei, aber das sind B2B-Sales-Reps.
Ja.
Ja, das heißt, das sind Menschen, die sind es gewöhnt, komplexe Produkte in Firmendeals zu machen, wo du eben auch über relativ große Summen redest, dafür kann so ein Deal mal ein paar Monate dauern oder ein paar Wochen oder wie auch immer.
Ja.
Und wenn du auf einmal vor der Frage stehst, okay, ich habe hier was, das darf maximal 19 € im Monat kosten, dann stehst du ja für völlig anderen Herausforderungen. Da musst du dich fragen, also dann fängst du auf einmal an, ein riesen Marketing-Business zu bauen. Und dann haben wir damals gesagt, weil du musst als Unternehmer schon, gerade wenn du so viel scheiß Ideen hast wie ich, musst du manchmal Nein sagen, sonst bist du am Arsch, fertig. So, und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, ist eine geile Idee, aber lass uns das mal in die Schublade tun, weil keiner von uns kann das und wir sehen, haben jetzt auch gerade nicht die Ressourcen, eine B2C-Company aufzubauen.
Ja.
Und haben das Ding einfach in die Schublade gelegt.
Ja.
Und wir haben dann angefangen, relativ viel Podcasts zu produzieren, was verrückterweise passierte, weil wir selber einen produziert haben.
With und, Love and Data.
Ja, und das habe ich ja eben schon mal kurz erzählt. Und auch wie wir With Love and Data produziert haben, ist total crazy.
Ja. Weil,
als wir anfingen, unsere KI-Modelle zu bauen, war meine ursprüngliche Motivation, eine Web-App zu bauen, die ich an Werbeagenturen verkaufe.
Mhm.
So, weil ich fand die Idee total geil, die ich mir gedacht habe.
Ja.
Und ich habe angefangen, ne, ganz gut vernetzt im Agenturbusiness soweit und habe dann angefangen, weiß ich nicht, den Leuten ein bisschen was zu zeigen, ganz gutes Feedback bekommen. Aber auf einmal passierte was. Auf einmal kam ich rein in so eine Branche und sagte Menschen, hey, guck mal hier, das geht jetzt mit KI. Und anstatt, dass die Leute das abgefeiert haben, bekam ich nur zwei Antworten. Alter, ich mache das seit 20 Jahren, glaubst du, dein scheiß Computerprogramm kann das besser? Das war die eine Antwort. Und die zweite war, ey, willst du mir den Job klauen?
Nee.
So, das heißt, super motivated Alex lief in diese Buden rein, total happy, dass er seiner Cyborg-Idee näher gekommen ist. Und anstatt, dass die Leute das abgefeiert haben, bin ich sozusagen zur Hintertür wieder rausgekickt worden.
Das ist ja ärgerlich.
Ja.
Total, ja.
Ja, zu Recht. Aber weißt du, was das Geile ist? Ich bin da zu Recht rausgeflogen. Weil ich hatte nämlich eine beschissene Motivation. Ich wollte nämlich Maschinen gegen Menschen bauen. Und das ist Kacke. So. Und dann habe ich irgendwie ganz viel so Gary Vee und so einen Scheiß geguckt. Und habe gemerkt, ey, stopp mal, du musst jetzt mal irgendwie lernen und diskutieren und musst mal eine Diskussion starten. Und dann hatte ich die Idee, komm, dann starte ich einen Podcast über das Thema.
Ja.
Und wenn ich ganz ehrlich bin, die Grundidee des Podcasts war, wie kriege ich Termine bei den coolsten Leuten? Weil bestimmt nicht, indem ich hingehe und sage, guck mal hier, willst du meine Präse in deinem Konfi sehen? Nee, ich habe mir überlegt, wie schaffe ich ein Umfeld, wo die freiwillig mitmachen und Bock haben.
Und dann auch noch anderthalb Stunden sich teilweise mit dir unterhalten oder eine
richtig.
Stunde.
Richtig, und idealerweise vielleicht danach noch essen gehen und man miteinander close klickt.
Ja.
So, das war die Motivation hinter meinem Podcast. Und obwohl ich ein Audiomensch bin mein Leben lang, hatte ich so eine Tonmeister-Arroganz, dass ich nicht so beschissen fand, wie Menschen, die selber in billige Mikros sprechen. Weißt du, das findet gefälligst im Tonstudio statt.
Ja.
Über einen Neve Preamp, wo wir diskutieren, ob wir dieses oder dieses Kabel nehmen. Oh, ich höre einen Unterschied. Das ist so eine Scheiße, so waren wir früh drauf. Totaler Bullshit. Nein, nicht Bullshit, weil es gibt wirklich Unterschiede, aber sie sind einfach nicht relevant.
Nicht in dem Kontext zumindest.
Nicht also in dem Kontext.
Genau, natürlich bei einer Musikproduktion macht das natürlich einen Unterschied, das ist auch wichtig, aber wobei, wenn sich dann jemand auf Lautsprecherboxen, auf Laptopboxen anhört, auch nicht mehr, aber...
Ja, boah, lass uns das zulassen, das Fass.
Ja.
Sonst sitzen wir hier bis morgen früh.
Gerne.
Nein, aber meine spannende Erkenntnis war, ich muss einen Podcast machen, egal ob es scheiße klingt, ich mach das jetzt. Und
finde ich gut.
Dann hatten wir total Glück und dann fing das an, der erste Gast, den wir hatten, war tatsächlich der Markenchef von Coca-Cola.
Oh ja, das ist, habt ihr ja klein angefangen.
Ja, pass auf. Wir haben wie immer naiv angefangen, so nach dem Motto. Eins meiner Lebensmottos ist, die anderen haben auch keine Ahnung. Scheiß drauf, einfach mal machen.
Ja.
So, also ist mir scheißegal, ob was geht oder nicht. Ich probiere das einfach. Und wir hatten uns folgende Strategie ausgedacht damals. Wie gesagt, das ist so Early Podcasting. Heute geht das alles so professionell, auch bei uns. Ne?
Ja.
Aber ging es da damals gar nicht.
Ja.
Und dann ging Folgendes ab. Dann haben wir uns einfach gedacht, stopp mal, wir suchen uns mal Konferenzen, wo geile Leute sind. Und mit diesen Konferenzen gehen wir einfach hin und schreiben alle Keynote-Speaker an.
Ja.
Okay?
Ja.
Und dann haben wir alle Keynote-Speaker angeschrieben, bei so einer ganz krassen Konferenz vom ADC damals. Und es hat nur ein einziger geantwortet. Und das war Javier Sanchez Lamelas, der Erfinder von Coke Zero.
Aber hey, ich meine, das ist halt, das reicht ja dann schon. Und vor allen Dingen hast du dann eben, also das finde ich halt, ich kann das auch total nachvollziehen, weil auch dieser Podcast, klar, du kommst ja mit Leuten irgendwie ins Gespräch. Und das sind so Gespräche, die würdest du nicht führen, wenn du nicht mit diesen Leuten irgendwie, also wenn du die einfach so anhauen würdest per Mail oder so. Aber wenn es so um so einen Podcast geht, da ist irgendwie jeder sofort dabei. Und was ich daran auch immer so schön finde, ist, dass du hast ja immer eine eigentlich total unnatürliche Gesprächssituation. Ja. Also wir sitzen ja gerade beide, wir sitzen vor einem Mikrofon, wir wissen, das hört sich im Endeffekt Leute an. Wir unterhalten uns ja nicht einfach nur für uns, aber das, finde ich, macht so eine befreite Atmosphäre, in der man so anders spricht und eben nicht nur auf, was können wir zusammen machen, was willst du von mir und was will ich von dir, sondern einfach, wo man sich einfach mal unterhält, finde ich. Ja.
Pass auf, ganz kurz, ich bin hier allein zu Hause und es steht jemand vor der Tür. Können wir eine Minute Pause machen?
Gerne, mein Hund macht die ganze Zeit Scheiße nebenbei, dann bringe ich den mal kurz in einen anderen Raum. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Easy.
Wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren stehen geblieben beim Podcast und wir waren dabei, dass ich Javier Sanchez Lamelas kennengelernt habe.
Genau.
Und das war wirklich, das war crazy. Der einzige Mensch, der auf unsere Anfrage geantwortet hat, war er.
Ja.
Und die Anfrage, ne, wir hatten alle Leute gefragt, ob sie Bock haben auf einen Podcast, wo es um Kreativität und KI geht.
Ja.
Und der fand das spannend.
Ja.
Und dann haben wir uns in Hamburg im 25 Hours im Record Room getroffen, haben einen super spannenden Podcast aufgenommen, den ich heute noch, also wenn ich das heute höre, ich lache mich heute schlapp, wie ich damals so interviewt habe und so, aber ist ja scheißegal, war super und sind danach irgendwie noch feiern gegangen und er ist bis heute Advisor, also ich habe bis heute immer wieder Kontakt mit ihm.
Cool.
Und aus diesem Lern mal Leute kennen wurde die spannendste Learning Journey meines Lebens.
Mhm.
Weißt du, ich habe auf einmal die Chance gehabt, Access auf Menschen zu kriegen. Und bin bis heute so dankbar dafür, was ich für coole Menschen kennengelernt habe, was ich für ein tolles Netzwerk habe und was ich von diesen Menschen lernen kann.
Ja.
Und das wurde irgendwann zum Selbstläufer. Weißt du, irgendwann haben die Leute gesehen, oh, der ist da, dann habe ich auch Bock.
Ja.
Und so kam ich in diesem Podcast viel, 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 viel weiter, als ich mir jemals erhofft hatte, damit weiterzukommen auf eine ganz andere Art und Weise. Und irgendwann war das Ding so groß, dass das als Brand bekannter war als meine Company.
Ja,
und dann haben wir was völlig Beklopptes gemacht. Dann haben wir die Company nach dem Podcast umbenannt. Und deshalb heißt die heute With Love and Data.
Wie hieß die denn vorher, wenn ich fragen darf?
Alter, voll scheiße. Die hieß Alex Jacobi Audiovisual Intelligence.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Name ist, aber With Love and Data sagt sich besser auf jeden Fall.
Der ist so lang, dass er in kein Formular passt. Und es war eher so ein Flachwitz. Wir wollten dann .ai.
Weißt du, Nee, macht ja auch Sinn. Aber ich finde das, also gerade diese Podcast-Story finde ich voll schön, weil das ist, ich weiß nicht, wir hatten ja auch mal in dem Podcast hier, hatten wir zu Gast Maria Lorenz, die wirst du ja sicherlich kennen.
Ja.
Mit der haben wir auch so ein bisschen über das Thema gesprochen, wann ist so ein Podcast eigentlich erfolgreich? Und das war halt deshalb so cool, weil sie halt auch meint, es ist, also Erfolg definiert sich halt gar nicht nur über diese, also über die Hörerzahlen und wie du das halt beschrieben hast, dass du über deinen Podcast, du hast halt so viele Leute kennengelernt, du hast so viel gelernt, das hat deine Firma geprägt. Das haben wir halt also mit Tech und Trara und den Netzpiloten und dem Magazin auch total gemerkt, wie dieser Podcast auf einmal, wie das angefangen hat, dass das, was wir hier tun, die Arbeit fürs Magazin total beeinflusst hat, dass wir auf einmal anders an Themen rangegangen sind und gemerkt haben, ah, das ist der Dreh, den wir haben, das ist so, das sind wir eigentlich, das hat sich total durch den Podcast geformt und dass das ja per Definition schon Erfolg ist und Geld, klar.
Absolut,
Geld.
Das ist, ja, aber das ist ganz wichtig, was du sagst gerade, das ist so wichtig, weil ich erlebe das auch in so vielen Consulting-Projekten, wo wir arbeiten und so, wo die Leute ankommen, ja, und wie viel Plays kriege ich dann, wo ich immer denke, es ist doch scheißegal, wenn du einen Podcast machst mit einem steilen Thema, mit einer guten Zielgruppe. Und auch, lass uns ruhig Business reden, wo du vielleicht vielleicht bist du ein Maschinenbauunternehmen und vertickst Maschinen für 100.000 Euro. Du brauchst keine 100.000 Hörer.
Nö.
Wenn die 200, 300 Leute, die potenzielle Kunden für dich sind, deinen Podcast hören, das ist episch. Und dann sind diese 200 Hörer dein Hauptgewinn. Und wenn du dann es noch schaffst, in einem Sales-Cycle von einem halben Jahr, dass die Leute eine Stunde alle zwei Wochen freiwillig zuhören, was du zu sagen hast. Sorry, aber das ist geil.
Ja, da hat auch Maria ein total tolles Beispiel genannt. Sie meint, es gibt einen Podcast, den macht ein Kamelzüchter. Ja. Dieser Podcast hat, glaube ich, 700 regelmäßige Hörer, was halt so ziemlich alle Kamelzüchter sind, die es auf der Welt gibt. Damit hat er halt einen extrem gut vermarktbaren Podcast, obwohl den natürlich gar nicht viele Leute hören. Und das, finde ich, ist aber eben auch das Ding. Also, dass man das einfach auch als eine, und das finde ich an dem Medium halt so cool, und dass man das einfach als so ein Austauschmedium halt auch begreift. Also, dass es einfach eine Möglichkeit ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen und dass das einfach dann für eine Firma einfach auch auf anderen Ebenen oder für eine Marke oder auch für eine Einzelperson meinetwegen auf anderen Ebenen wieder was bringt so, und dass einem das halt auch wieder irgendwie
absolut
einen Ertrag bringt. Total.
Ja. Absolut. Und ich hatte vorgestern hatte ich ein ganz spannendes so Online-Austausch, auch hier mit Leuten aus Hamburg von Next Media, wo wir so mit weiß ich nicht, 30 Audio-Leuten mal zusammen Zoom-Calls gemacht haben und so ein bisschen gebrainstormt haben. Es war echt ein geiles Ding.
Mhm.
Und mir wurde wieder so bewusst, dass die Chance vom Podcasting noch viel größer ist als einfach nur immer, also immer so diese Frage, wie nehme ich denn eine Audio-Episode auf und hau so viel Adslots rein, dass ich meine Produktionskosten dieser Episode wieder reinkriege, das ist so fucking kurz gedacht.
Ja.
Das ist so total, das lässt alle Chancen dieses Mediums sowohl inhaltlich als auch monetarisiert geil zu arbeiten raus, weil was wir mittlerweile machen mit Podcasts ist was völlig anderes. so wir arbeiten ganz viel mit diesem Document Don't Create Ansatz, ne, dieses Gary Vee, so wie wir jetzt beide reden, einfach mal reden. Oder vielleicht sogar filmen oder einfach ein Gespräch. Manchmal stelle ich mir, wenn ich mit jemandem telefoniere und irgendwie eine Demo mache, einfach eine Kamera auf. Und dann schicke ich an mein Marketing-Team das mit der Kamera und die finden 4, 5 kleine geile Sätze, wo sie Content haben.
Ja.
So. Und wenn du das applizierst auf Podcast, ja, und dir sagst, okay, mein Anchor-Content ist meine Podcast-Episode.
Ja.
Ja. Und dann verschriftliche ich die, dann springen da, dann fallen da 3 Blogposts raus.
Ja, total.
Und wenn ich dann meinen Redaktionsjob gut mache, dann habe ich beim Verschriftlichen auch schon die ganzen Punchlines gehighlightet. Und dann fallen da 10 Social Media Creatives raus.
Ja.
Und lange Rede, kurzer Sinn, was ich sagen will. Ich finde es viel spannender, Podcasts und Audio, sagen wir mal Audio, in einer Gesamtstrategie zu sehen. Also was ist mein Web-Content, was ist mein Social-Content, aber was ist auch meine Message? Was ist die Story meiner Firma? Was ist die Geschichte, die ich erzählen will? Und dann eben nicht versuche, Podcast autark für sich klarzukriegen, sondern einfach zu erkennen, was für eine Riesenchance Audio in so einem Gesamtmedia-Mix gibt und dass der Impact vom Audio auf so viele andere Sachen wie Written-Content, wie Social-Content überstrahlen kann, dass der Wert so hoch ist, dass sich diese, ich hau ein Ad-Slot Monetarisierungsfrage gar nicht mehr stellt.
Ja. Ja, total. Also ich finde auch, dass man diesen Audio-Teil einfach so vielfältig nutzen kann und dass der einfach auch für viele Sachen so eine krasse Basis darstellen kann, dass man den einfach auf anderer Ebene einfach mit einbeziehen sollte. Und das ist ja genau das, was du sagst. Und du hast halt, finde ich, in diesem Audio-Bereich hast du halt immer diesen Vorteil, dass man sich da ja auch auf einer anderen Ebene nochmal ausprobieren kann. Also in dem Moment, wo ich was schreibe, ist es immer ein Schriftstück. Das ist immer was, das ist dann fertig, das sollte rund sein, das ist so. Aber wenn ich jetzt einen Podcast mache, wir reden, ich mache Fehler, ich stelle vielleicht auch mal eine dumme Frage, aber das ist okay, das ist ein Prozess und ich nehme aber dann daraus so viel mit für alle anderen Formate und Medien. Total. Also das ist auch so ein Learning, was wir echt ziemlich stark hatten. Was ich, um nochmal so ein bisschen auf unser Thema so Kreativität und Tech, ich meine, Podcast ist genau dazwischen zurückkommen. Du hast ja gesagt, du kommst aus so einer Familie, so zwischen Wissenschaftlern und aber auch eben durch dieses fast schon künstlerische, also du hast dieses, ja, das beides immer. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du damit so ein bisschen, ja, Probleme hast, könnte man sagen? Also wo, in der Schule oder so, gab es irgendwo so einen Moment, wo du mal das erste Mal damit irgendwo so angestoßen bist und wie hat sich das dann so entwickelt? Also wann kam der Moment, wo du gemerkt hast, ah nee, das ist voll die Stärke und ich kann das nutzen?
Ganz ehrlich, ich hatte ein fucking Glück.
Okay.
Das war nie ein Problem.
Okay, krass.
Also ich muss sagen, also ich hatte in der Grundschule eine relativ schwere Zeit, weil ich eben so ein bisschen nerdy war. Mhm. Also da hatte ich es schwer. Mhm. Also einfach auch, wahrscheinlich wäre ich auch ein komischer Kauz, so. Also will das gar nicht nur auf die anderen schieben. Aber sobald ab der 5. Klasse, als ich auf dem Gymnasium war, ich war auf einer fantastischen Schule bis heute. Und ich bin mit meinen Lehrern bis heute dankbar. Wer hätte das gedacht mit 16, dass man das mal sagt mit 44? weil ich bin tatsächlich nie damit angeeckt. Und zwar aus 2 Gründen. Ich habe unfassbar Support durch meine Eltern bekommen. Dadurch, dass bei uns im Haushalt, also ich muss da ein bisschen ausholen, mein Vater ist promovierter Chemiker. Weiß ich nicht, ein Onkel von mir ist promovierter Physiker, der irgendwie Atomkraftwerke auseinandernimmt.
Okay.
Mein Opa war Arzt und wir haben nur so Leute habe ich in meiner Familie. Das heißt, alles, was mit Science und Wissenschaft zu tun hat, hat einen unfassbar hohen Stellenwert bei uns gehabt, zu Hause. Es war aber mindestens genauso, dass auch Kunst so einen Stellenwert hatte. Das heißt, ich habe meine ganze Kindheit auf Vernissagen von Malern verbracht. Mein Vater hat früher immer so Kunstausstellungen eröffnet.
Ach krass.
So, der ist auch so, der ist wie ich so ein Labertyp, der gerne den ganzen Tag erzählt. Und der kann das, das habe ich komplett von dem geerbt, der kann das total geil, den kannst du hinstellen und dann hält der eine Vernissage und alle hören zu. Ist super.
Cool.
Richtig geil.
Ja.
Und mein Großvater wiederum war ein Musikmäzen, der war Arzt und hatte ein Sanatorium. Und war aber Musikmäzen und der hat tatsächlich ganz, ganz, ganz berühmte Menschen heute supported, als sie unbekannt waren. Also Alfred Brendel, cool. Einer der größten lebenden Pianisten, hat er supported. Paul Badura-Skoda und so Menschen. Und dadurch, dass die Menschen auch immer so bei uns in der Familie stattgefunden haben, also ganz viele Leute aus der Ecke, war es eben von vornherein so, dass ich habe Klavierunterricht bekommen, ich habe in Bands gespielt und alles. Und sowohl meine Schule als auch meine Eltern haben mich da supportet. Also ich hatte eine 1 in Physik und eine 5 in Mathe und das war okay.
Ja,
Weil ich einfach keinen Bock hatte, den Scheiß zu lernen. Und dann fing ich mit 16 an, Mucke zu machen und hat mir dem Musiklehrer einen Schlüssel vom Musikraum gegeben in den Schulferien. Gesagt, hier ist der Flügel, hier kannst du noch mein Keyboard leihen. Ich bin da nie auf Gegenwehr gestoßen. Ich habe so dieses unfassbare Glück, dass ich immer nur gefördert wurde.
Das ist eine großartige Sache. Und auch wo du das gerade sagst mit dem 5 in Mathe und 1 in Physik, das ist, glaube ich, auch was, das kenne ich auch, diese, du könntest Sachen, aber du hast einfach keine Lust.
Ja,
das ist einfach keine Lust. Ich habe auch, also ich habe, glaube ich, in der 6. Klasse konnte ich die Uhr dann mal zuverlässig.
Ich will gar nicht total verstehen.
Aber ich war in Mathe immer gut, aber ich hatte einfach keinen Bock. Also es war so, ja, aber es interessiert mich eigentlich auch gar nicht und habe ich es nicht gelernt. Aber es ist halt, also das finde ich schön, also da hast du echt, ja, wie du schon sagst, hast du echt, glaube ich, großes Glück im Vergleich zu vielen anderen Menschen.
Das hat sehr lange gedauert, bis ich das gemerkt habe.
Ja, gut, das,
klar. Ich hab das for granted genommen.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich kannte es ja nicht anders.
Ja, also weil das ist, was ich daran auch an dieser Verbindung zwischen diesen Gegensätzen, also ne, mit Liebe und Daten und alles Mögliche, was ich halt so gut auch finde, dass das ja auch einfach den Mensch auch als Spektrum so ein bisschen abdeckt, weil wir ja doch, also zumindest meiner beschränkten Erfahrung mit meinen 24 Jahren, also auf so viel Lebenserfahrung kann ich noch nicht zurückgreifen, aber trotzdem meine ich verstanden zu haben, dass wir ja sowohl sehr rational als aber auch sehr emotional funktionieren und dass das ja so zwei Systeme sind und nicht jeder Ansatz, also ich zum Beispiel, ich bin ein ziemlich grübeliger Typ, was in manchen Situationen ganz falsch ist, weil es mir total im Weg steht, aber dann in anderen Situationen halt wieder total gut ist und dass man eben dann aber auch, indem man in diesen Bereichen so gefördert wird, halt auch lernt, mit Musik beispielsweise kannst du dich ausdrücken, das ist was, das machst du aus dem Bauch und gleichzeitig kannst du in Physik und Mathe oder indem du irgendwie was programmierst, da ist dein Kopf gefordert und dass du das richtig nutzt und dass beide Systeme irgendwie gefüttert werden, finde ich genial, also
Und das hat sich für mich immer durchgezogen, mein ganzes Leben. Weißt du, ich war dann mit 16, ich war dann derjenige, der die Band aufgenommen hat.
Ja.
Ich bin so weit gegangen, ich habe mir aus alten Plattenspielern selber Verzerrer gebaut. Ich habe mir dann einen Walkman-Kopfhörer genommen, habe diesen Lautsprecher ausgelötet, der funktioniert ja auch rückwärts als Mikro. Habe den an alten Plattenspieler-Vorverstärker gemacht, da rein gebrüllt, hatte meine Zerrer. Ja, und da habe ich irgendwann gemerkt, was passiert, wenn ich den Kopfhörerausgang, der einen voll fetten Pegel hat, auf einen Plattenspielereingang, der einen ganz niedrigen Pegel hat, und dass das krass zerrt.
Ja.
Da habe ich versucht, so die Purple nachzuspielen damit, mit meinem Kumpel im Keller.
Ja. Ja.
Und ey, das war voll crazy. Und ich weiß nicht, wir hatten keine Ideen, wir hatten nur so ein Kirchenliederbuch, da haben wir eben so scheiß die Akkorde von den Kirchenliedern gespielt.
Ja, geil.
So, war geil. Aber das Tolle war, das ging weiter, weil nach meinem Abi, als ich eben dachte, ey, fuck, was machst du jetzt so, ne? Studierst, also mein Dings war so, ich würde eigentlich gerne im Tonstudio arbeiten. Aber ich habe da gedacht, so, okay, wenn das nicht klappt, studierst du Physik. Und dann hatte ich tatsächlich das Glück, dass der einzige Mensch bei uns in Aachen, der sozusagen in der Champions League im Musikbusiness arbeitete, mein Mentor wurde.
Ah, geil.
So, Manfred Leuchter heißt der Mann. Bis heute, ich verdanke dem Manni unglaublich viel. Wir sind bis heute im Kontakt. Und Manni ist der Produzent von Reinhard May.
Ja.
So, das heißt, ich hatte das nächste unfassbare Glück, dass ich sofort nach dem Abi in die Champions League eingestiegen bin, was Musikproduktion angeht. So, das heißt, ich habe nicht irgendwelche lokalen Schlagertanten mitgearbeitet, sondern ich habe sofort mit einem Meister seines Fachs gelernt und ich habe nichts studiert. Bis heute ist es, ich habe das erste Mal, dass ich in der Uni war, als ich ein Seminar gehalten habe selber. Das ist total verrückt.
Auch nicht schlecht.
Und wurde dann Assistent von Manni.
Ja.
So, und habe diesen ganzen Job von der Pike auf gelernt. Bin mit dem, wir sind dann, keine Ahnung, 2 Monate nach Berlin gefahren, haben dann da irgendwie in fetten Studios aufgenommen, sind irgendwie nach New York geflogen, dann zum Mastern. Hab dieses ganze Business so von der Pike auf gelernt.
Ja.
Und war wieder in dem Punkt, wo es Liebe und Daten waren, weißt du? Ich habe mit den geilsten Musikern gearbeitet, in einem hochtechnisierten Environment. Also so ein Tonstudio war früher ein fucking komplexes Ding.
Naja, das ist ja.
Also die Mischpulte, die waren länger als ein VW-Bulli. Und du musstest diese scheiß Dinger beherrschen.
Ja.
So, das heißt, es war ein Traum. Und ich habe das erst sehr viel später gemerkt. Aber was mich so fasziniert hat, ist, dass ich damals schon das gemacht habe, was ich heute gemacht habe. Ich habe nämlich Technologie benutzt, um hochemotionale Sachen zu machen. Und für mich war das Tonstudio eine Maschine, mit der ich magische Momente einfangen konnte, konservieren konnte und der Welt geben konnte.
Ja, aber das heißt ja, dass also auch bei dir ja Technologien immer irgendwie eine Form von, genau, von Werkzeug sind praktisch. Also
total.
Mit denen du etwas tun kannst, ja. Das kann ich total nachvollziehen.
Ja, aber ganz ehrlich, ich musste auch lernen, es war eine lange Lernkurve, zu akzeptieren, dass das nur Werkzeuge sind. Ich habe schon eine lange Phase gehabt, wo sie auch Selbstzweck waren. Das ist ganz spannend. Das habe ich auch bei meinen Companies gesehen, so, wo wir eben über Sonarbird geredet haben. Früher, die erste Iteration von With Love and Data war eher so, hier ist eine Technologie, die fasziniert mich, lass mich mal gucken, was wir damit tun können. Mhm. Und dann, wie gesagt, ich habe 3 Iterationen in der Company gebraucht, bis wir einen Business Model hatten, das funktioniert hat, was wir heute machen. Mhm. Ne? Also wir sind heute, wir haben eben damals versucht, das als Tool zu verkaufen, haben gemerkt, das geht nicht, haben das gemacht und heute ist das Ganze ein Consulting, eine Agentur, die dieses Tool setzt. Aber da es Mensch und Maschine ist, haben wir eben am Anfang immer den Fehler gemacht, den Mensch rauszulassen und nur die Maschine zu verkaufen. Haben aber gemerkt, das Ganze funktioniert nur, wenn beides ist. Und heute ist sozusagen das Produkt die Mensch-Maschine-Kombi.
Ja.
So. Ja. Aber das war ein ganz schmerzhafter Weg dahin.
Aber vielleicht so, ja auch nötiger Weg.
Also, ja. Andersrum, Sonarbird, ja, das ist so geil geworden und das funktioniert auch als Produkt so gut. Weil wir wirklich so, ich lese total gerne. Und ich lese total, weiß ich nicht, ich lese Biografien, ich finde einfach Steve Jobs geil und Elon Musk und so Typen geil, wie wahrscheinlich ganz viele. Aber diese Typen, das inspiriert mich tierisch. Und eben dieser Weg, der, ich meine das jetzt gar nicht als Apple-Fanboy, ich habe mittlerweile sogar einen Windows-Rechner, aber diese Idee zu sagen, ich gehe vom User aus, vom Menschen und guck dann, was die Technologie macht, das macht Dinge geil. Und Sonarbird war etwas, das hatten wir komplett als MyRobot fertig, bevor wir die erste Zeile Code geschrieben haben, was wir heute machen. Das heißt, wir haben uns wirklich hingesetzt mit den Verlagen und den Menschen und unserem Partner, ne, der OMS, und haben gesagt, okay, was wollen wir eigentlich machen? Was ist die Motivation der Menschen? So. Und dann kamen wir auf Ideen wie Shared Content. Ne? Wir bauen zum Beispiel so, und dann kommst du auf Dinge, da kommst du als Technikmensch nicht drauf. Aber dann merkst du, okay, simples Problem, ich will einen täglichen News-Podcast machen. Du bist Podcaster, du weißt, was für ein unfassbarer Aufwand das ist. So, jeden Morgen um 6 Uhr eine Viertelstunde internationale Nachrichten. Das kann kein Verlag stemmen. Also Springer kann das vielleicht, keine Ahnung. Die FAZ, keine Ahnung. Aber ein normaler, lokaler Zeitungsverlag kann das nicht stemmen.
Ja, nee, also schon gar nicht mit irgendwie 3-4 Personen oder so.
Ja, und das Problem haben wir gelöst mit Technologie.
Ja.
Weil wir haben uns überlegt, stopp mal, den musst du ja gar nicht selber produzieren. So, ja. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie geil wäre das denn, wenn du die Möglichkeit hättest, Inhalte zu produzieren, die in andere Podcast-Suites reinzupimpen und die dann nochmal zu modifizieren. Das heißt, wir haben ein Tool gebaut, wo du einmal einen Podcast publishst, und zwar nicht den ganzen Podcast, sondern die einzelnen Geschichten. Jede News als einzelnes kleines Snippet. Und das publishst du. Das publishst du aber nicht in den Feed rein, sondern das publishst du an 100 andere Podcast-Feeds. Und die wiederum haben die Möglichkeit, das zu personalisieren. Ja? Die können dann ihre Intros vorrendern, die bauen dann lokalen Content davor.
Ah, cool, ja.
Und auf einmal enablen wir jeden lokalen Zeitungsverlag, die internationalen News zu haben, so wie sie es eben auch mit ihrer Webseite machen. Ne? Die internationalen News auf einer Zeitungswebseite kommen ja nicht von der Zeitung.
Ja.
Ne? Sondern die werden eingekauft.
Ja.
Und so haben wir eben dann versucht, etwas, was es woanders schon gibt, in ein neues Medium zu übersetzen. Und das ist smart. Meine Definition von Kreativität. Ja. Weißt du, für mich, Kreativität ist für mich die Fähigkeit zur absurden Transferleistung.
Ja, ja, smart. Also das jetzt habe ich das auch noch richtig verstanden. Das ist tatsächlich eine ziemlich, ziemlich geile Lösung, muss ich sagen. Das ist auch was, also dann merke ich gerade, wo ich das so höre, dass mir dieses Learning sozusagen noch ein bisschen fehlt, weil ich, wenn ich mich sowohl beruflich als auch privat mit Technologien auseinandersetze, dann habe ich immer den Bock auf die Technologie. Also bei mir sind es oft so Web-Frameworks oder so. Und dann gucke ich mir das an und dann fange ich an zu überlegen, okay, jetzt, was kann ich denn damit jetzt machen? Und oft fällt mir dann auch nichts ein, weil ich so denke,
ja, aber das ist auch valide und gut. Also es muss beides sein. Wenn du nicht fucking neugierig durch die Welt gehst.
Ja.
Und einfach Dinge um der Dinge willen lernst. Das ist Wissenschaft. Die Idee von Wissenschaft ist, Dinge zu verstehen ohne einen weiteren Purpose. Ich brauche keinen Business-Grund, um was zu verstehen, sondern wenn ich Wissenschaftler bin, dann ist der Wert im Verstehen selber.
Ja.
Und das ist gut und wichtig. Und das muss man machen.
Ja.
So, der Fehler kommt später. Der Fehler kommt, wenn man dann sich hinsetzt und versucht, so lange zu drücken, bis eine Business-Idee rauskommt. Das ist scheiße.
Ja.
So, das heißt aber nicht, dass der Drang, etwas zu verstehen, falsch ist.
Okay,
sondern der Drang, sich aus etwas Verstandenem krampfhaften Business Case zu holen, das ist scheiße.
Ja.
So, wenn du auf der anderen Seite nämlich hingehst und sagst, ich verstehe Dinge und ich habe das in meinem Kopf und ich speichere das ab und das lege ich hier in mein Büchlein rein.
Ja.
Und dann quatsche ich mit irgendwem und erkenne ein echtes Problem, das es zu lösen gibt. Und dann macht es hier Ping, wo du denkst, oh fuck, wahrscheinlich bei dir so, ey, kacke, ich habe mir letztens Vue.js angeguckt, da war doch genau das drin.
Ja.
So, aber und so funktioniert für mich Kreativität, ne? Also die Dinge erstmal nebeneinander passieren lassen und warten, bis es kommt.
Aber das ist vielleicht auch, also das finde ich gut, dass man im Grunde, man füllt ja dann sozusagen seinen Kopf so mit so Infos und Dingen irgendwie an und wie du sagst, man warten, bis dann Verknüpfungen entstehen. Und ähnlich ist ja auch, wenn wir jetzt mal wieder die Brücke zu KI und oder zu maschinellem Lernen schreiben, es ist ja im Grunde auch irgendwie ein ähnlicher Ansatz. So, du hast halt Fakten, du hast Sachverhalte und dann bildest du damit Verknüpfungen und diese Verknüpfungen erzeugen dann irgendwas und ein bisschen so in die Richtung geht's ja auch, ja.
Ja, absolut, absolut. Also ich meine, das Spannende ist ja, wenn du Neural Nets baust und natürlich haben wir gerade eben gesagt, dass sie doof sind, auf der anderen Seite sind die natürlich unglaublich mächtig.
Ja.
Aber ich finde die Idee einfach extrem clever und geil zu sagen, wir lernen mal von Menschen, wie man Maschinen baut, weil ich bin großer Fan von Yuval Harari.
Ist das der kurze Geschichte der Menschheit geschrieben hat?
Ja, und und Homo Deus und so.
Ja, also genau.
Speziell Homo Deus fand ich ein ganz, ganz krasses Buch. Mhm. Und Yuval Harari sagt eben, der sagt, Organismen sind Algorithmen.
Ja, klar.
Und das ist für mich total richtig. Also ein Organismus ist ein Algorithmus.
Ja.
Und alle hier so agile, ne? Mhm. Ey, Biologie ist fucking agile seit 2 Milliarden Jahren.
Schön, Evolution ist nichts anderes als Trial and Error.
Ja, das ist agile working. Und es gibt so viel davon zu lernen.
Ja.
Und wir brauchen gar keine große Welle darum machen, dass wir uns an dem höchst optimiertesten Algorithmus, der in unserem Universum herrscht, orientieren, nämlich der Biologie. Hm. Das ist doch nur logisch.
Ja, total. Absolut. Wahrscheinlich können wir das auch gar nicht anders. Also wahrscheinlich, weil wir ja auch, also es wird, glaube ich, schwierig, dass wir uns irgendwas so weit Abstraktes ausdenken, was dann doch nicht wieder auf ähnliche Mechanismen zurückgreift.
Naja, irgendwann sind wir natürlich an der Grenze unserer Fähigkeiten gelangt, ne? Ich hab gestern einen Podcast veröffentlicht mit einer unfassbar spannenden Frau, die heißt Alissa Wilms, die ist, die forscht bei Porsche zum Thema Quantencomputing. Und wir haben sehr viel über Quantencomputing geredet, ne? Und das sind eben Dinge, die kannst du nicht verstehen. Und jeder, der sagt, der es versteht, der labert Scheiße. Jeder, der sagt, der es nicht verstanden, ist serious dabei.
Ja.
So, das mega Geile ist ja daran, du kannst es mathematisch darstellen, aber du kannst es nicht im Hirn nachvollziehen.
Das ist ja im Grunde auch wie schon mit fünfdimensionalen Räumen. So mathematisch können wir damit wunderbar, also auch für KI, es ist ja viel so Tensoren und so ein Kram. Mathematisch können wir das alles aufschreiben, aber wenn es dann darum geht, das wirklich sich vorzustellen, es geht ja gar nicht. Ja. Genau, ja.
Und dann kommt so eine ethische Frage, wo man sagt, ist doch viel geiler, wenn wir Technologie nutzen, um das, was wir nicht können, zu machen, als irgendwie zu versuchen, uns abzuschaffen.
Ja, ja.
So, und natürlich muss man da vorsichtig sein. Und ich weiß nicht, wir diskutieren auch intern viel darüber, dass irgendwie ein mächtiges Tool in der falschen Hand großen Schaden anrichtet.
Ja.
Aber ich persönlich glaube immer dran, dass sich das die Waage hält am Ende. Also es entsteht sicherlich neuer Schaden, es entsteht aber auch neuer Nutzen. Und bis jetzt, ich meine, knock on wood, vielleicht ist es irgendwann anders. Bis jetzt ist es immer en par mit Technologie. Hm. Also ich sag mal so, mit Kernspaltung haben wir uns, das ist so gerade nochmal gut gegangen, ne?
Ja, da haben wir uns fast, man könnte sagen, ans eigene Bein gepinkelt. Aber,
ja, und ganz ehrlich, mit Klima ist so die Frage, ob wir das noch hinkriegen. Das ist vielleicht das erste Mal, dass wir es verkackt haben.
Ja, das also kann gut sein, glaube ich auch, bin ich aber jetzt gerade nicht gut, also wenn ich da jetzt eine Meinung zu äußern würde, würde ich mir jetzt immer ausdenken.
Ich mutmaße ganz groß.
Ja,
ich möchte, ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet.
Ja.
Aber als Person Alex bin ich schon sehr besorgt, dass wir das unterschätzen.
Ja, also das habe ich letztens aber auch nochmal gedacht. Man ist gerade irgendwie so mit den akuten Problemen beschäftigt, Corona, US-Wahl. Und man vergisst aber selbst wenn das alles nicht wäre, haben wir ja immer noch das. Also immer noch die Klimakrise. Aber das
hast du sehr schön gesagt.
Aber ich glaube, das Fass sollten wir nicht auch noch aufmachen, weil dann.
Nee, das lassen wir heute zu.
Aber
lass uns mal über KI noch über eine Sache reden, die ich total spannend finde an der Stelle, wo wir
gerade
waren.
Ja.
Nämlich die Angst und Sorge. Was ist eigentlich, wenn die Leute so, was ist denn, wenn die KI sich selbstständig macht und so?
Also, wenn ich dazu was sagen darf, ich glaube, dass das noch so weit weg ist, dass das auch nur annähernd möglich ist, dass man sich da jetzt aktuell noch keine großen Sorgen drüber machen muss.
Das haben Nokia auch beim iPhone gesagt.
Ja, natürlich, aber für den jetzigen Zeitpunkt, ja, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wenn man davon ausgeht, dass man irgendwann das so komplex abbilden kann, dass das möglich ist, ja.
Also ich fairerweise, ich sehe das persönlich ähnlich wie du. Ich glaube aber schon auf eine gewisse Art und Weise. Ich weiß einfach, dass ich es nicht absehen kann. Mhm. Ich glaube, also sagen wir mal so, es gibt sehr, sehr, sehr viele Probleme noch zu lösen. Und wir sind weiter davon entfernt, als es für einen Laien aussieht.
Ja.
So, das würde ich schon auch sagen.
Genau, ja.
Aber wir sollten sehr wohl wissen, dass es so einen Hockeystick gibt, der irgendwann losgeht. Und wenn wir merken, dass er losgegangen ist, ist es zu spät.
Ja, ich meine, wenn man sich mal einfach überlegt, auch vor dem Hintergrund von Quantencomputing, dass damit einfach die Rechenleistung noch krasser wird. Und dann, ja, natürlich, also wie du ja schon gesagt hast, im Grunde sind wir ja auch irgendwie eine Form von Algorithmen. Also man kann ja alle biochemischen Prozesse in unserem Körper irgendwie letzten Endes auf Regeln runterbrechen und auf Abläufe. Und das kann man halt auch einfach in digitaler Form machen, absolut. Ja, es ist natürlich eine Frage.
Aber auf der anderen Seite, also ich habe ein ganz spannender Gast bei mir, war ein Mensch, der erzähle ich öfter, der heißt Baba Kotschat, der war so einer der Founder von dem Team, die später Siri wurden.
Mhm.
Und der ist so eine Koryphäe für evolutionäre Algorithmen.
Mhm.
Das heißt, der baut eine KI, die gar nicht auf Deep Learning basiert, sondern die versuchen wirklich evolutionäre Prozesse.
Also so ein bisschen in die Richtung Reinforcement Learning und so.
Ja, noch anders. Also sie nennen es wirklich Evolutionary. Ich bin gerade überfragt, ob das mit Reinforcement Learning zusammen ist, ehrlich gesagt. Aber was die machen, ist eben, du machst was und es ist eigentlich ein bisschen wie, was ich bei With Love and Data eben gezeigt habe. Ne? Mhm. Du probierst was aus und hast eine Gewinnfunktion, wo du anhand der Gewinnfunktion misst, ob das funktioniert, was du tust oder nicht.
Mhm.
Und dann kommen so Dinge raus, wie ganz komisch geformte Antennen, die 50 mal effektiver sind als irgendwas anderes.
Ja.
Und solche Sachen. Und was Babak sagte war, also er glaubt nicht, dass es so schnell klappen wird, eine dem Hirn ähnliche KI zu bauen, weil er aus seiner Sicht der iterativen Optimierung sagt, dass unser Hirn so unfassbar iterativ optimiert ist, dass er schon glaubt, dass das Problem größer ist, als wir im Moment verstehen.
Mhm.
So, auch das kann Exponentialität sein, dass wir Komplexität nicht sehen.
Mhm.
So. Und das fand ich auch ein sehr spannendes Argument. Ich selber bin viel zu ungebildet auf dem Gebiet, um mich dazu irgendeiner Prediction hinleiten zu lassen. Ich habe alles gesehen. Ich habe, keine Ahnung, mit Menschen geredet, Neil Jacobstein, der so aus dem Umfeld von Ray Kurzweil kommt, so von der Singularity University. Und Neil sagt, hey, it's just chemistry in your brain. So why shouldn't we be able to simulate it?
Mm.
So, und auf der anderen Seite kommen eben Leute wie Babak an und sagen, hey, klar, aber unterschätzt nicht den iterativen Optimierungsprozess.
Ja. Ja, auch da kann ich mir tatsächlich keine abschließende, also ich bin, wie du auch sagst, ich bin auch einfach in dem Gebiet zu ungebildet, als dass ich mir da irgendwie eine wirkliche Voraussage. Ich glaube, ich kann mir schon, dass das möglich ist, dass das geht, dass wir die Möglichkeiten haben, aber ich glaube halt, da hinzukommen ist einfach noch ein unfassbar weiter Weg. Aber wie gesagt, ich habe auch keine ausreichende Expertise, um das abschließend zu sagen.
Aber ich finde ja immer, ich habe keine Ahnung, ist ja eine unglaublich legitime Antwort.
Ja, genau. Also ich finde,
ist doch 50 mal besser, als irgendeinen Scheiß zu erzählen.
Ja, das ist ja dieses, wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. So, ne? Einfach zu sagen, ich muss nicht zu allen Sachen eine Meinung haben, wenn ich mir dazu gar keine fundierte Meinung bilden kann. Ja,
oder sagen wir noch weiter, es gibt einfach Dinge, da geht es um Fakten und nicht um Meinung.
Genau, also ich habe keine Meinung.
Meinung habe ich zu allen, aber ich fange nicht an, meine Meinung als Fakt zu verkaufen.
Okay, dann drehen wir es so rum, das ist wahrscheinlich treffender. Ich würde ganz gerne mal zu einer Kategorie dieses Podcasts kommen.
Ja.
Und zwar ist das eine Kategorie, mit der du bestimmt was anfangen kannst. Und zwar heißt die, was hast du zuletzt gegoogelt? Wir gehen mal wieder technologisch mal ein paar Jahrzehnte zurück. Weil ich das immer ganz spannend finde, weil man da eigentlich über die Leute immer so ein bisschen was rausfindet, was sie so vielleicht gar nicht erzählen würden. Weil man sich ja doch manchmal so Sachen eher googelt. Also ich meine jetzt gar nicht sowas wie, ja, ich habe vorhin geguckt, wann der Bus kommt, sondern so, wo du mal irgendwie vor einem Problem standst und dich gefragt hast, wie geht das oder wie funktioniert das?
Kann ich dir sagen.
Ah, perfekt.
Ich habe gestern, das war eine spannende Geschichte. Ich habe gestern mit einem Kunden geredet. Ich bin sehr engagiert im Bereich E-Learning und Podcasts.
Mhm.
Weil, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen diese E-Learning-Welt kennst.
Mhm. Ja.
Das ist so ein bisschen das ungeliebte Kind. Obwohl Bildung eigentlich das Tollste ist, was es gibt.
Mhm.
Aber du hast eben so oft, du musst dir eben als Arbeitnehmer noch Zeit nehmen. Und dann musst du noch gut, und dann gucke ich jetzt abends Fernsehen oder gehe ich jetzt noch eine Stunde vor das Web-Based Training.
Ja.
Und wir haben uns eben sehr lange Gedanken gemacht, wie kann ich Lerninhalte rein in die Audiowelt bringen. und stattdessen vielleicht als Sales Rep auf dem Weg zum Kunden mir im Auto während meiner Arbeitszeit das reinziehen, anstatt dass ich am Wochenende immer noch die Trainings machen muss.
Ja.
So, und das ist eine ganz spannende Geschichte bei Podcasting. Wir bauen eben viel so Apps für Firmen, die eben ihre E-Learning-Inhalte casual machen und es auf einmal den Menschen wieder Spaß macht, ja, und die nicht abkotzen, sondern es auch noch cool finden.
Ja.
So. Und da haben wir gestern mit einem ganz spannenden Team von Leuten geredet und da bin ich zurückgestoßen auf die Idee von Spaced Repetition Learning. So, okay. Das ist mein letzter Google, was ich hier sehe.
Ja.
Kennst du das?
Nee, kenne ich nicht. Erzähl.
Ey, das ist super spannend. Ich habe das zum ersten Mal gehört. Schöne Grüße an meinen alten Kollegen Hendrik. Der war mal vor Jahren Praktikant bei mir. Der ist heute promovierter Arzt, Neurologe, unglaublich schlauer Mensch. Einer der schlauesten Menschen, die ich kenne, glaube ich. Und der hatte mir dieses Beispiel gezeigt. Es geht nämlich um die Frage, und das ist relativ KI-nah, wie lerne ich am besten? So. Und dieses Spaced Repetition Learning meint eben, dass ich was lerne und dann braucht mein Hirn Zeit, es zu verarbeiten. Deshalb spaced und dann wiederhole ich es. Und das ist eine unfassbar effiziente Methode, Sachen zu lernen. Und ich versuche das für mich selber auch anzuwenden. Und kennst du das mit den Karteikarten von früher?
Ja, ja, klar. Ja.
Du wiederholst eben Sachen und im Spaced Repetition Learning machst du eben Karteikarten, wartest einen Tag. Und dann lernst du die Sachen, die du nicht konntest. Und das ist super effektiv, um zu lernen.
Ah, krass.
Und ich lese total gerne viele Bücher. Und ich markiere mir immer in meinem Kindle, was mich interessiert. Und dann versuche ich, so eine Woche später, mir nochmal meine Kindle-Notizen anzugucken. Und dann gehe ich ganz oft in Miro und baue mir zum Beispiel eine Mindmap von dem Buch.
Ah,
von
cool.
Meinem Learning.
Ja.
Um dann nochmal eine Woche später mir die anzuschauen oder noch eine Woche später mir vielleicht das Blinkist von dem Buch nochmal anzuhören.
Ah, krass.
Und,
ja.
So diese Idee, mich mit Inhalten, in Abständen mit Inhalten zu befassen und sie zu wiederholen, das ist unglaublich eine mächtige Lernmethode. Und das Geile ist, es ist effektiver, einmal die Woche 10 Minuten sich mit dem Thema zu beschäftigen, das für 2 Monate, ja, dann bist du bei 80 Minuten. Da lernst du mehr, als wenn du einen ganzen Tag, 8 Stunden, dir das Thema reinziehst. Und das ist Spaced Repetition Learning.
Ah, krass. Ich glaube, das mache ich, ohne es zu wissen, was es ist. Aber ich glaube, so lerne ich neue Sachen. Habe ich gerade, nämlich als du das erzählt hast, überlegt. Ich habe jetzt auch so, ne, also wenn ich mir irgendwie eine neue Technologie angucke oder so, dann gehe ich eigentlich immer erstmal auf die Seite, gucke mir die Dokumentation an, dann lese ich das. Dann gibt es einen Kanal, den ich gerne gucke, Fireship heißt der hat so viel so Technologien, auch ganz coole so 100-Sekunden-Videos, wo mir so ein bisschen der Ansatz erklärt wird.
Wie heißt
der? Fireship.io.
Musst mir gleich mal einen Link schicken, ja, hört sich spannend
auf
an.
Auf jeden Fall. Und dann beschäftige ich mich immer so mit dem Thema und dann gucke ich mal auf einer Bahnfahrt vielleicht rein und dann fange ich so an, damit ein bisschen was zu machen und dann ist es aber immer so, also eigentlich, ja, stimmt, und das ist immer viel effizienter, wenn man das so macht, als ich setze mich jetzt heute hin und ich versuche bis heute Abend das alles zu können. So, das ist, ja.
Ja, guck. Naja, und dieses Gespräch gestern hat mich eben dazu gebracht,
mir nochmal
dieses Thema komplett auch in der Theorie draufzuziehen. Ich finde es super faszinierend.
Ja, glaube ich. Und guck, das hätte ich von dir wahrscheinlich nicht erfahren ohne diese Frage. Ich finde die genial.
Richtig, ich bin nicht drauf gekommen.
Habe ich mir auch nicht ausgedacht, die Frage, bin ich ganz ehrlich. Aber
ist nice.
Ich finde die auch richtig gut. Ich habe auch gerade mal geguckt, meine letzte Google-Suchanfrage so in die Richtung ist nicht ganz so spannend. Ich habe in der letzten Woche habe ich einen Podcast gemacht mit Philipp Stollenmeier. Der ist Indie-Entwickler.
Ja?
Der macht so richtig geile, reduzierte Handy-Games. Hat auch einen Apple Design Award dafür gewonnen. Also es sind so Spiele, wo du meistens so eine Mechanik hast und die sind schön, die sind simpel und die fügen sich sehr gut. Also der begreift das Handy total gut als Gerät selber und naja, dann habe ich so gedacht, ach irgendwie, ich will das auch mal ausprobieren. So, ich kann programmieren, ich kenne mich mit Unity aus, das ist so eine Game Engine. Dann habe ich halt irgendwie angefangen. Ja, total. Das macht auch echt Spaß. Und dann habe ich hatte Urlaub mal einen Tag, habe ich mir gesagt, ich stelle mir jetzt einen Timer und auf 3 Stunden habe ich mir den gestellt und versuch mal, wie weit ich in diesem Spiel jetzt komme. Es war ganz simple Mechanik, du hast einen Ball, der fällt runter, du platzierst so immer eine Bombe auf dem Bildschirm und wenn der Ball auf die Bombe fällt, wird er wieder explodiert sozusagen.
Ja, ja, ja,
und er darf halt nicht auf den Boden kommen. Und da habe ich dann.
Also wie so Flappy Bird.
Ja, genau, nur mit so ein bisschen passiver. Also du musst immer diese Bomben an die richtige Stelle platzieren, weil du kannst immer nur eine zur Zeit und wenn du es dann halt sozusagen falsch platzierst, fällt der Ball einfach runter und du hast verloren.
Ah, okay,
und da musst du so einen Highscore halt. Ist auch alles noch nicht rund, alles noch nicht fertig. Werde ich vermutlich auch nie zu Ende machen, weil wie wir schon festgestellt haben, ich neige dazu, wenn ich eine Sache dann verstanden habe, immer keinen Bock mehr zu haben. Aber da habe ich eben dann relativ viele Sachen gegoogelt, wie Dinge funktionieren und so. Und das ist sowas. Auch dieses ganze Studium und so, das ist so ein Skill, den ich jetzt auch für meine Arbeit als Redakteur total mitgenommen habe. Dieses, wie man Dinge findet und wie man an Probleme rangeht und wie man sie dann löst. Das ist so durch dieses Techige, ist es, das habe ich irgendwie gelernt in diesem Studium. Es ist so ein klassischer Softskill, den ich total mitgenommen habe, total unabhängig von Tech, aber.
Geil.
Ja. Okay, direkt weiter zur zweiten Rubrik. Wir knallen die jetzt voll durch. Da wirst du auf jeden Fall was haben. Auf jeden Fall kann ich, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, und zwar ist es eine Empfehlung der Woche. Also mein Gast und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung an die HörerInnen dieses Podcasts aus, was du cool. Das kann alles sein. Das kann ein Buch sein, das kann ein Film sein, das kann irgendein Erlebnis sein, das Technologien, alles.
Gute Frage. Darf es ein oder mehrere?
Dürfen auch mehrere sein.
Also wahrscheinlich wird das keine News für irgendwen sein, aber ich bin immer wieder unfassbar geflasht von Miro.
Erzähl nochmal, Miro ist eine
Mindmap, ne? Miro ist eine Web-App, die im Prinzip die Idee hat, ich baue ein Whiteboard im Internet nach. Mhm. Und du fängst eben an, du hast eben so eine Fläche mit, es fängt an mit Zetteln, aber das ist so weitergedacht. Du kannst mit dem Tablet darauf malen, du kannst Wireframes bauen. Und das Geile ist, du kannst Informationen und Brainstorms und verrückte Ideen, so wie sie aus deinem Hirn raufploppen, auf ein Browserfenster bringen, das visualisieren und mit einer eingebauten Funktionalität für Videochat es mit Leuten zusammen bearbeiten.
Ah, cool.
Und das Geile ist, du kannst, also wir gehen nach unserer Company, wir arbeiten sehr, sehr stark nach OKR, wo man auch sehr kollaborativ arbeitet. Und wir machen teilweise Projekte, wo wir mit 40 Leuten auf so einem Whiteboard parallel hängen, alle krass. Remote.
Krass.
Und du wie so ein Bienenschwarm Ideen siehst, die klarkommen. Und ich glaube, als Tool, also wer es nicht kennt, ich finde Miro das beeindruckendste Collaboration-Online-Tool auf diesem Planeten.
Das werde ich mir direkt nach unserer Aufnahme angucken. Das hört sich richtig gut an. Also ich kannte es tatsächlich nicht. Ich habe es noch nie benutzt auf jeden Fall. Aber ich habe auch gerade parallel auf der Seite, es sieht auch richtig schick aus. Ist mir auch immer wichtig, dass es schick aussieht.
Es ist super. Ja. Es ist super.
Ja, cool.
Und ja, cool, dass du es noch nicht kanntest, dann freue ich mich.
Ja, voll die gute Empfehlung. Eigentlich wahrscheinlich eine Schande, dass ich es noch nicht kenne, aber.
Und ich bin ein Nerd, ich probiere jede Web-App aus, die es auf dem Planeten gibt. Mhm. Und meist lösche ich meinen Account in einer Woche wieder. Aber das ist richtig. Also es gibt keine andere App, die mir mein Creation-Leben, mein Vision mit Menschen kommunizieren, so einfach machen. Ich mache da mittlerweile Präsentationen mit. Und das Geilste ist, ich kann auf einmal auch in Videocall mit Leuten quatschen. Und sehr oft, ich mache das sehr oft, dass ich bin schnell inspiriert. Und dann sitzt du manchmal mit Leuten im Call und hast eine geile Idee und willst ihnen das zeigen. So. Aber kannst die Idee nicht mit Worten beschreiben.
Ja.
Und dann sage ich einfach, ey komm, Screenshare, bam, 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 bam.
Ja.
Und dann kriegst du so schnell mit und dann sagen die, oh, ich habe auch eine Idee. Dann schickst du den Link und dann auf einmal wird aus so einem kleinen Business-Kennenlern-Gespräch eine total geile Kreativ-Session, wo was entsteht.
Ja.
Und das geht mit Miro.
Ah, das ist richtig gut. Also das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Also die ganzen Empfehlungen und so, das landet da immer alles drin. Cool. Ich habe jetzt auch gerade parallel so ein bisschen überlegt, man muss dazu sagen, ich mache diese Rubrik jede Woche. Und einfach aus Gründen der Fairness überlege ich mir vorher nichts, weil ich finde es immer blöd, wenn man seinen Gast sozusagen damit konfrontiert.
Ja.
So, du musst jetzt, aber ich habe übrigens schon was, so. Deswegen habe ich tatsächlich mittlerweile das Problem, dass ich voll viel schon rausgehauen habe. Aber eine Sache, die habe ich nämlich auch im Kontext dieses Spiels, was ich da gemacht habe, festgestellt. Das ist jetzt auch super nischig, aber das macht nichts. Es war früher so, wenn du hast in Unity hast du eine App gemacht oder ein Spiel. Dann musst du das irgendwie exportieren und damit du es dann für das jeweilige Gerät bekommst. So. Und das ist sowieso schon mal nervig, weil wenn du nicht auf Apple arbeitest, geht es tatsächlich für iPhones nicht. Du brauchst einen Mac dafür. Und es war halt bei Android, war es immer super anstrengend, weil es gibt ja diese Entwicklungsumgebung für Android, Android Studio. So, da kannst du Android-Apps drin schreiben. Aber da musstest du die installieren, du musstest super viel konfigurieren, ganz nervig. Mittlerweile kann man in Unity Hub, also das ist so die Drumherum-Software, wo du auch die verschiedenen Versionen und so verwalten kannst, kannst du einfach alles mit installieren und der Export nach Android geht super gut. Also das kann ich so gesehen empfehlen. In dem Atemzug fällt mir aber ein, meine Empfehlungen sind dann wohl an alle App-Entwickler. React Native ist absolut nichts Neues und Flutter, das sind so zwei Sachen, die man sich vielleicht mal angucken kann. Das sind so plattformübergreifende Entwicklungsframeworks, um halt Apps sowohl für iOS und Android zu schreiben. Ja. Und,
Flutter, kann ich noch nicht.
Das ist von Google. Also,
aber wie gesagt, ich bin noch kein Programmierer.
Ja, dann wundert es mich nicht. Also,
aber es ist spannend, wir haben tatsächlich bei uns im Team gerade genau das Thema und wir sind gerade auch an einem App-Projekt dran.
Ja.
Kenne ich aus unseren morgendlichen Meetings, genau ja, diese Problematik immer. Ne? Wie kommen wir drum rum, irgendwie zwei Apps schreiben zu müssen?
Richtig. Und bis jetzt kannte ich immer nur React Native. Das war ja so das Standardding, ja, wo du ja auch eine native App hast. So. Aber Flutter ist eben, hat nochmal so ein bisschen andere Syntax, anderen Ansatz und so. Und das ist halt von Google. Die haben auch eine eigene, also das hat auch eine eigene Sprache und so noch. Das ist nochmal ein bisschen was anderes.
Ich bin mir sicher, dass meine Kollegen das kennen. Aber wie gesagt, ich habe da nur Halbwissen.
Ja. Ja, ey, also mega Podcast. Wir haben, glaube ich, also ich glaube, wir haben uns auch richtig cool in irgendwelche Themen verrannt, was ich aber immer gut finde für einen Podcast. Also ich finde, da muss man sich auch so, da muss man auch.
Du bist ein toller Gastgeber, es macht richtig Spaß, vielen Dank.
Dankeschön, das freut mich sehr zu hören. Du bist aber auch ein toller Gast, also ich finde es immer.
Danke.
Es ist immer schon schön, wenn einfach ein Gast auch Bock hat zu erzählen und wenn und das hast du und das damit kann ich mich total identifizieren. Das hat super viel Spaß gemacht und auch was wir eingangs oder nicht eingangs, aber irgendwo in der Mitte auch mal meinten, dass man ja in so einem Podcast immer viel lernt. Ich habe in diesem Podcast für mich und ich glaube, wir auch als Netzpiloten haben ganz viel von dir jetzt lernen können und das ist super, weil das können wir mitnehmen.
Danke zurück, ich habe auch viel gelernt.
Das freut mich, dass ich dir was beibringen konnte. Freut mich sehr. Ja, ich glaube, wir sind aber auch damit am Ende angelangt. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Generell an die HörerInnen, wenn ihr noch Fragen habt zu dem, was wir heute erzählt haben, zu den Dingen, die Alex macht, dann schreibt uns gerne auf Twitter unter Netzpiloten oder Tech und Trara. Auf Facebook, Instagram findet ihr uns unter Netzpiloten oder ihr schreibt eine E-Mail an techundtrara@netzpiloten.de. Sicherlich wirst auch du öffentlich zugängliche Kontaktdaten haben, die du an dieser Stelle gerne einmal nennen darfst.
Absolut. Am einfachsten LinkedIn, Alex Jacobi suchen, Twitter bin ich auch. Ansonsten, ich habe tatsächlich Facebook, Instagram mache ich nicht mehr. Ich habe letztens, weil ich genervt habe, die von meinem Handy gelöscht.
Ja.
Also ich werde sie wieder installieren. Also ich glaube Facebook nicht. Also das finde ich total bescheuert.
Ist auch
Insta wird wiederkommen. Aber LinkedIn und Twitter bin ich immer am Start.
Ja.
Und freue mich auch tierisch mit Leuten zu kommunizieren.
Ja, genau.
Also
nutzt die Möglichkeit.
Totally open, meldet euch. Ich freue mich tierisch.
Perfekt. Und dann, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir hören uns bald schon wieder. Und an die HörerInnen von Tech und Trara, wir hören uns ja sowieso nächsten Montag wieder. Also bis dahin, tschüss.
Tschüss und vielen, vielen Dank. Alles Gute und bleibt gesund.